Hallo und herzlich willkommen zu einer Answer-Konferenz Spezial. Heute live aus der Raiffeisen Arena. Gemeinsam mit dem Harald und der Julie sind wir heute zu Gast in Oberösterreich. Der Didi Küber ist auch mit dabei, aber da verdient sie natürlich einen eigenen Applaus. Dementsprechend holen wir ihn auch später dann auf die Bühne. Zunächst einmal die Frage: Was sind so eure ersten Erinnerungen an Didi Küber, beziehungsweise die erste Erinnerung?
Vielleicht kurz Servus auch von meiner Seite, Servus auch an euch, schön, dass ihr auch alle da seid. Meine erste Erinnerung an Didi Kühbauer privat, auch wenn ich da tatsächlich noch gar nicht auf der Welt war, ist trotzdem dieses Bild, was entstanden ist von ihm und Andi Ogris beim Wiener Derby, hängt bei uns auch im Büro, aber ich glaube, man kennt es einfach, also das ja, ist einfach hängen geblieben, genau, einfach ein Klassiker. Sonst natürlich seine Mattersburg-Zeit und beruflich tatsächlich heute das erste Mal mit ihm in Kontakt. Also heute in der Früh beruflich den ersten Kontakt gehabt.
Wirklich?
Ja, okay. Noch nie ein Interview. Habe auch darüber nachgedacht, also auch bei ehemaligen Vereinen, wo ich sonst davor so war oder so, noch nie Didi Kühbauer als Trainer dabei gewesen.
Dann erzähle ich von meinem ersten beruflichen Kontakt mit Didi Kühbauer. Das war, glaube ich, der erste oder zweite Tag seines Trainerdaseins, als er damals Admira Juniors Trainer geworden ist. Da haben wir einen Interviewtermin bei ihm gehabt und ich, zu dem Zeitpunkt noch ein relativ junger, unerfahrener Journalist und sehr großen Respekt gehabt vor Didi Kühbauer, weil er hatte einen gewissen Ruf, dass es bei Interviews mitunter schwierig werden kann, heute natürlich nicht.
Er hat uns Schläge angedroht.
So haben wir ihn in der Früh kennengelernt.
Und meine allererste Frage an ihn war: Welche Art Trainer wird Didi Constantini sein? In dem Moment habe ich gewusst, dass Interviews gelaufen. Ja. Ist dann nicht sonderlich gut geworden.
Ja, verstehe ich.
Aber deine?
Glaubst du, weißt du es noch?
Nein, ich glaube nicht.
Wer besser?
Ja, ich glaube, inzwischen stehen wir beide drüber.
Sehr gut.
Ich sag, wir sind beide in den 90er fußballerisch sozialisiert worden, du vielleicht nicht ganz. Aber ich bin halt mit Didi Kühbauer, ich will mir jetzt nicht nur einschleimern oder Pluspunkte sammeln, für mich war der Didi Kühbauer halt in den 90er Jahren mein absoluter Lieblingsspieler. Der hat mich damals schon geprägt, das war so Mitte der 90er, große Zeit, einerseits davor natürlich nicht mit Didi Kühbauer, aber Austria Salzburg, erst einmal Champions League und dann halt die Saison mit Rapid, dann danach Sturm, das war halt so für mich die prägende Fußballzeit, mit dem aufwächst und da war der Didi halt einer der prägenden Charaktere, der halt nicht nur auf dem Platz, sondern abseits des Platzes natürlich auch immer eine Gaude gemacht hat und gemeinsam damals auch bei Rapid, aber auch die Zeit bei Real Sociedad und Co. und später halt beim VfL Wolfsburg, das war schon cool und das war zu jener Zeit, waren halt noch nicht so viele Österreicher in der deutschen Bundesliga. Da war ich einer der wenigen, die halt dann wirklich auch bei Wolfsburg waren und ja, deswegen freut es mich, dass er heute bei uns Platz nimmt und ich würde sagen, wir warten jetzt ja gar nicht mehr länger drauf, sondern bitten den Didi jetzt da auch auf die Bühne mit einem tobenden, tosenden Applaus bitte.
Eigentlich heimfahren, oder?
Das ist ein perfekter Start, oder?
Tschüss, Gamer.
Na, Didi, freut uns, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben jetzt gerade über unsere ersten Erinnerungen dir gegenüber eigentlich kundgetan. Hast du eine erste Erinnerung an Low Lines? Außer
den Harald
Didi damals. Konstantini. Und vielleicht tun wir das Mikro noch ein bisschen näher zu.
Ich glaube, du musst ein bisschen vorlehnen.
Ja, an ihm habe ich wirklich die Erinnerung. Und er hat es eh, glaube ich, gesagt, also wir haben es ja ziemlich ähnlich geschaut, muss man dazu sagen, der Didi und ich. Und deshalb, wie gesagt, da war er noch nicht so drin wie jetzt vielleicht.
Ja. Ansonsten mit Lola 1 irgendwie Berührungspunkte?
Ja, gut,
oder?
Also ich bin jetzt, gebe ich ganz ehrlich zu, ich bin jetzt nicht der Leser. Also darf ich das jetzt sagen?
Ja, natürlich, so. Ich bin sowieso ein bisschen an einem Videopodcast.
Wobei man heute was anderes schon gehört, dass du angeblich sehr viel liest.
Ja, Bücher, das stimmt. Bücher, aber das ist, Bücher lese ich viel, das stimmt schon. Aber grundsätzlich ist es so, dass man dann das meiste natürlich erfährt, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich, hört jetzt auch ein bisschen so überheblich, aber ich glaube an das, was ich tue und ich glaube an mich selbst und natürlich muss dann die Mannschaft auch glauben. Und deshalb ist es schön, wenn ich sowas her. Aber es gibt ja genügend schlechte Dinge, was man von mir hört und deshalb bin ich schon seit vielen Jahren so, dass ich das eher alles umgehe und damit schlafe ich auch besser.
Von mir ist sicherlich nichts Schlechtes. Wir haben gerade erfahren, dass du vorher noch im Gym warst und vom lieben Kollegen Tom Kern haben wir auch erfahren, dass du ein großer Musikfan bist. Was für eine Playlist läuft denn da bei dir, wenn du das Gym zerstörst?
Zerstören tue ich es bei Gott nicht, also das zerstört mich, gebe ich zu. Aber nein, es ist einfach so, dass ich mittlerweile habe ich durch meine Kinder selbst auch ein bisschen meinen Musikgeschmack ein bisschen verändert. Früher habe ich sehr viel Indie gehört, würde ich sagen. Gitarrenrock ist jetzt, also Rock nicht im Sinn, aber Gitarrengeschichten werden immer weniger, würde ich sagen. Jetzt ist dieser Plastikpop da, wo du eigentlich über Spotify hunderttausende Lieder hören kannst und früher hast du ja vor Album gefreut, würde ich sagen. Ja, wenn ich jetzt U2 hernehme oder. Aber grundsätzlich höre ich eher, das ist nicht gut für meine Spieler, eher nicht die tolle Musik, sondern ich bin eher so auf der anderen Schiene, ja, also kurz vor dem Selbstmord.
Was, das würde mich jetzt auch interessieren, das sehe ich nämlich auch.
Ja, na vieles. Also wie gesagt, ja. umso trauriger, umso besser, würde ich sagen.
Ja, wirklich, ja. Ja, so.
Aber ich hab dazu sogar mal eine Studie gelesen, so in der Ruhe liegt die Kraft. Kennt man ja das Sprichwort, dass ja wirklich Musik, die leise und langsam sein sollte, wirklich mehr Kraft geben sollte beim Training?
Ja, bei mir wird es wurscht sein. Hoffentlich die Jungs hören eher laute Musik, aber wie gesagt, auch da bin ich mittlerweile mit mir im Reinen, weil vor Jahren habe ich das wenig ausgehalten. Obwohl ich es akzeptiert habe, aber jetzt ist es einfach so, dass das eben Teil der Generation ist, Teil der Spiele ist. Ich selbst da, nicht, dass ich es jetzt nicht hören könnte, aber ich bin eher so auf der ruhigen Schiene. Und ja, würde man nicht glauben, aber es ist so.
Gehst du auf Konzerte hin und wieder? Ich meine, gerade Linz ist ja bekannt für viele gute Konzerte.
Ja, das ist das, was ich nicht gern tue. Ich bin natürlich schon immer wieder mal gegangen, aber da sind wir zu viele Leute, würde ich sagen. Und ich würde zuhören. Mhm.
Dann ist ein Fußballstadion ein schlechter Arbeitsplatz. Ja. Ist ein Fußballstadion ein schlechter Arbeitsplatz, wenn du viele Leute nicht magst?
Nein, ich mag, das hat mit Wöhn nichts zu tun, das hat einfach zu tun, dass ich grundsätzlich, wenn ich wo bin, will ich zuhören oder zuschauen. Okay. Das meine ich damit, aber das hat nichts mit den Leuten, dass ich es nicht will, im Gegenteil. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn du jetzt beim Konzert bist, willst du es natürlich hören, weil sonst brauche ich nicht auf ein Konzert gehen. Viele gehen zu einem Konzert, damit sie die Karten jeden zahlen können.
Und damit sie es filmen.
Das genau. Ist und da gehöre zu der Kategorie gehöre auch nicht.
Abschließende Frage dazu, wenn du sagst Indie, Oasis oder Blur?
Entschuldige. Oasis war eines meiner letzten Konzerte, also auch mit dem Liam, also eine besser. Wien Stadthalle, fantastisch.
Ja. Sehr gut.
Hat der Hans auch schon gesagt. Also ja. Ich wiederhole mich da, aber es ist so.
Versuchen wir ein bisschen über Sport dazu zu reden. Versuchen wir aber die Brücke zu schlagen zum musikalischen Brücke zum Sonntagsspiel jetzt gegen Sturm. Was würdest denn du in der Kabine am Sonntag auflegen, um die Mannschaft richtig heiß zu machen auf das Spiel gegen Sturm Graz?
Ich glaube, da muss ich jetzt die Mannschaft nicht heiß machen. Also heiß im Sinne von, dass wir ein Ziel haben, dass wir da als Sieger vom Platz gehen. Also ich glaube, wir haben unsere DJs. Und ich glaube, da spielt eine kleine Rolle. Und die Jungs sind das auflegen, was einer, glaube ich, in den letzten 6 Monaten gut getan hat. Und deshalb ist mir das genau wurscht, würde ich sagen. Also wichtiger wird sein, dass wir am Platz da sind, dass wir präsent sind, dass wir ein gutes Spiel machen. Und das habe ich auch schon gesagt, dass wir hoffentlich ein volles Stadion haben, weil das ist in dieser Phase nicht unwichtig.
Wer ist in der Kabine, Kabinen-DJ, weißt du das?
Ja, also wir haben einige. Also ich würde sagen, der Kasper Jürgensen ist ein DJ, der Potenzial hat. Der Schützenauer, der sucht sein Potenzial und wird es nie finden.
Er probiert es.
Austropop haben wir gehört.
Ja, aber Steiermark höre ich jetzt mal nicht und das ist ja lieb. Aber,
ja, aber ist schön,
vielleicht am Sonntag auch nicht ganz passend.
Naja, wenn wir es. Nein, das war keine gute Geschichte. Also ja. Ich hoffe, dass wir es da ein bisschen ausblenden können. Nein, aber und dann haben wir noch. Der Mouso ist auch einer, der was das Afrikanische ein bisschen reinbringt, wo ich sage, da ist der Rhythm schon sehr gut. Aber wie gesagt, also ich bin jetzt nicht so oft in der Kabine drin, dass ich da so, ich höre es zwar von unserer Trainerkabine um und dann kann man schon nicht wieder ein bisschen was für sich selbst nutzen, aber die Musik, das ist ja nicht überlassen.
Es ist Vereinsspieltag übrigens.
Ja.
Lass gegen Sturm, es werden über 4000 Nachwuchskicker aus Oberösterreich im Stadion sein. Und es gibt eine witzige Pausenaktion, 3 gegen 100, wo 3 Spieler der LASK Juniors gegen 100 Kinder spielen. Trauen wir uns das auch zu, einmal gegen 100 Kinder zu spielen?
Puh.
Ja, natürlich.
Also ich weiß, du hast ein großer Selbstvertrauer.
Also ich kenne da dann einen Profisportler.
Also spielen können wir schon, wie es dann ausgeht.
Ja, wissen wir nicht, wahrscheinlich.
Könnte man schon machen. Ja.
Nein, das ist natürlich zusätzlich ein großer Punkt. Wir haben, du hast schon gesagt, die letzten 6 Monate ist diese Mannschaft zusammengewachsen. Ich meine, ganz ehrlich, was hast du mit dieser Mannschaft eigentlich in den letzten 6 Monaten gemacht? Also du hast es übernommen auf Platz 11. Es war jetzt eigentlich gefühlt im Abstiegskampf. Du hast den WRC verlassen. Jetzt habt ihr dann gemeinsam die Abstiegsränge verlassen oder den Abstiegskampf und den WRC gleichzeitig dann ein bisschen in den Abstiegskampf geschickt. Aber wie kannst du dir das erklären, diesen Erfolgslauf?
Ich kann es jetzt nicht erklären. Wenn man jetzt beide Mannschaften hernimmt, ich würde sagen, und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, beim WRC, ich mache mir da eigentlich grundsätzlich keine Sorgen, dass sie nicht ins obere Bluff kommen. Und das war meine ehrliche Überzeugung, weil ich glaube, dass sie noch immer sehr gute Mannschaft sind. Dass dann auf einmal so schief geht, ist natürlich nicht schön für die Spieler, würde ich sagen. Die andere Geschichte ist, dass ich beim LASK schon gesehen habe, eben wenn man da in dem Stadion ist, dass das, und das ist jetzt nicht abwertend, aber es ist einfach, da ist mehr machbar, würde ich sagen. Ja? Und das war eigentlich der Hauptgrund für meinen Schritt, der was natürlich dann auch sehr oft diskutiert worden ist. Und ich glaube, ich habe es oft genug gesagt, mir hat es verwundert, wenn ein Trainer jetzt vor Platz 2 geht, sich selten Trainer, die was vom letzten Platz gingen zu einem Club. Ja. Es war einfach ein Schritt, der nicht einfach war, würde ich sagen. Weil du weißt ja wirklich nicht, dass dann so funktioniert. Ich habe schon gewusst, dass das nicht das Potenzial dieser Mannschaft ist. Zweifelsohne. Aber dass dann so, dass das so gut machen, die Jungs, das ist natürlich umso schöner für uns. Und jetzt, dass wir da jetzt dabei sein können, wo ich mir gedacht habe, oberes Playoff wird schon sehr, sehr schwer. Aber nochmal, wir sind dann eins geworden. Und
jetzt da rede
ich eins in allem. Ja, Double. Wie gesagt, vor 6 Monaten waren wir froh, dass wir eine Luft kriegen. Und jetzt ist es so, dass das geht im Fußball dann so schnell, würde ich sagen. Ja, das ist auf einmal, wenn du dann einen Lauf hast und wenn die Burschen es gut machen und auf einmal verliert man die Mitten. Und das ist mir wichtig, dass wir die Mitten nicht verlieren. Wir wissen ganz genau, vor 2 Wochen, wie wir Hartberg nicht gewonnen haben und dann haben wir gegen Rapid verloren, auf einmal bist du wieder weg. Jedes Mal, du machst 2 gute Spiele, auf einmal bist du wieder voll dabei. Jede Woche kann sich da was verändern, würde ich sagen. Und da müssen wir trotzdem noch fokussiert sein. Und ich sage immer, das ist jetzt eben der altbekannte Spruch, wir schauen wirklich jetzt im Moment nur von Spiel zu Spiel.
Was würdest du sagen, als du auch zum LASK gekommen bist, was war so das oder den großen Unterschied, den du anders gemacht hast, damit das jetzt auf einmal so aufgegangen ist? Wenn du dich auf eins oder so beschränken müsstest? Also so.
Grundsätzlich ist so, ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass du, weil die Spieler haben jetzt keine Erfolgserlebnisse gehabt in den Wochen davor. Und das Erste ist einmal, dass du die Spieler wieder versuchst aufzurichten. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt da mit jedem daheim bei mir sitze und dem halt eine Stunde, sondern dass du es im Prinzip ein bisschen einmal anschaust, was die Sache ist und ihnen ein bisschen ein Gefühl gibst, dass Fußball auch ein Fehlersport ist und dass im Prinzip natürlich auch ein Ergebnissport ist, aber dass wir das weit weg da haben. Ich habe eigentlich nur versucht, dass wir da wieder eine Einheit werden, dass wir im Prinzip wieder an was glauben. Natürlich war das Rapid-Spiel dann fantastisch für uns, weil wenn du gewinnst 2-0, dann glaubst du wieder an was. Ja? Und dann ist dieser Lauf gekommen. Ja? Und, aber in erster Linie musst du mal schauen, dass die Spieler wieder ein bisschen nach dieser Serie an nicht guten Spielen, dass du versuchst, dass sie wieder an sich selbst glauben. Und das ist das, wo ich sage, dass ich da vielleicht das richtige Händchen gemeinsam mit dem Staff gehabt habe. Ja.
Aber was macht man da? Macht man da Trainingsübungen, wo möglichst viele Erfolgserlebnisse haben? Oder zeigt man ihnen Videosequenzen, okay, schaut, sie können dieses und jenes gut?
Nein, im Gegenteil. Videosequenzen sind das Allerschlechteste. Ich habe einmal bei einem Club gearbeitet und da war eine ähnliche Situation und da habe ich den, der was für das verantwortlich war, wieder gefragt, was das eigentlich soll. Die kriegen nur am Hut. Und jede Woche haben die 150 Sequenzen gekriegt, wo sie gesehen haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sag ich, das haut sich in den Acker jetzt, auf Deutsch gesagt, weil das hilft kein Spieler. Der weiß ja bald nicht mehr, wie er einen Ball gerade nach vorne spielt. Und es ist wichtig, dass der auf einmal nicht eine Videosequenz sieht oder dass man jeden Schritt sagt. Natürlich war mir wichtig, dass wir hinten einmal stabil sind, dass wir im Prinzip die einfachen Dinge gemacht haben. Und die anderen Dinge, die kommen dann voilà. Aber vorher musst du mal schauen, dass du mal stabilisierst. Und dass du im Prinzip über Fehler hinweg schauen kannst. Ja? Weil wenn du dann jeden Fehler nur beim Training kritisierst, Na, dann fange ich mit derselben Geschichte an. Also da schaust du dann schon weg und bist eher, wie soll ich sagen, da versuchst eher das zu übersehen. Wenn ich jetzt noch 3 Monate, hätte ich schon gesagt, du hör zu, das kannst wohl besser. Aber in der Anfangszeit, wo es schlecht rennt, kannst du es einfach nicht tun.
Wir haben heute Sascha Kalajdzic auch schon den ganzen Tag begleitet und er hat mehrmals erwähnt, dass du ihm auch immer wieder das Gefühl gegeben hast, dass du so an ihn glaubst. Weiß nicht, ob er dir das schon mal persönlich ins Gesicht gesagt hat, aber was macht das mit dir, wenn deine Spieler dir das quasi so als Feedback auch geben, dass es, ja, dass es schön ist, dass jemand an sie glaubt und dass das für sie jetzt auch nicht alltäglich ist?
Das ist lustig, weil am Anfang hat er nicht an mich geglaubt. Nein. Er hat einmal mit mir geredet, aber nicht, dass er nicht glaubt hat an mich, sondern da war die Spielzeit zu wenig für ihn. Ja? Mhm. Und ich habe ihm auch gesagt und zu dem stehe und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man zu den Spielern ehrlich ist. Auch wenn es der Spieler dann nicht gern hört, das war mir auch wichtig und der Sascha ist ein Top-Spieler, brauche ich nicht reden, aber zu der Zeit, wie ich gekommen bin, war er weit weg von der jetzigen Form. Und das ist doch irgendwie logisch, wenn du 2 Jahre nicht spielst. Das kann nur, weil du Tore geschossen hast in Deutschland oder in England, kannst du nicht herkommen und sagen, ich spiele mit Halbgas. Ja? Und er hat es dann verstanden in den Gesprächen, dass ich gesagt habe, es geht nur mit Training und du kannst es bestimmen, wo die Reise hingeht. Und der Sascha hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, er hat mir schon gesagt, dass er mir ehrlich einschätzt, aber habe ich gesagt, ich war vorher auch ehrlich. Und leider hat mir das nicht gefallen.
Wir haben schon viel über Glauben gesprochen. Wenn wir nochmal zurückgehen zur letzten Runde gegen Salzburg, 91. Minuten, wie groß war da dein Glaube noch daran, dass ihr das dennoch noch mit 3 Punkten verlässt, das Stadion?
Also da muss ich jetzt liegen, weil ich noch was geglaubt habe. Also da war ich kurz ich will es nicht sagen, weil eigentlich machst du ein super Spiel, wirklich ein gutes Spiel, würde ich sagen. Und dann eigentlich, nochmal, wenn du ein X spielst, ja, dann ist es in Salzburg in Ordnung. Aber in dem Fall war es so, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Speziell zweite Halbzeit, aber erste waren wir jetzt nicht schlechter und zweite waren wir dann klar besser, würde ich sagen. Dann auf einmal kriegst du es 2-2, also da geht da schon viel durch den Kopf durch, ganz klar. Aber die Jungs, und das ist das Schöne, es würde immer wieder sagen, wenn der Mo den Ball nicht nachgeht, kurz vor der letzten Aktion, wo der Mo den Ball nachgeht und der Gassi muss den Ball rausschießen, dann kommt es nicht zu den Outenwurf, wo der Flecke dann wiederum den Ball reinhaut, wo dann der Keber verlängert und auch dann der Lange verlängert. Und der Kretzig hat uns den Gefallen getan. Aber sagt man an Mentalität, aber es wäre alles nicht passiert. Und das meine ich damit, es hat dann schon irgendwo eine Ursache, weil ein anderer war vielleicht nicht mehr den Ball nachgegangen. Mhm. Und dann war es 2-2 ausgegangen.
Ich würde mal behaupten, die Partie hat mit der Mannschaft mehr gemacht, als wenn sie in der 90. bei 2-1 abpfiffen wäre.
Das glaube ich auch. Also ich hoffe, dass wir nicht am Sonntag deppert schauen. Aber ich glaube schon, du hast dann die brutale Freude erlebt. Jetzt nicht nur von den Spielern, sondern ich glaube, wenn du die Glückshormone, also da hast du wirklich die Stadien füllen können im Moment. Ja, ich will noch an meine Frau denken, ich glaube, die hat sogar schreien gehört. Aber die war irgendwo und die habe ich dann beruhigen müssen, tagelang.
Wie hat es dann noch gewirkt, also abseits deiner Frau, auch im Team? Wie hat dieses Spiel jetzt auch, was war das für eine Nachwirkung jetzt in den ersten Tagen beim Training? Glaubst du, dass das jetzt so die letzten Prozent jetzt nochmal rausholt für die letzten Spiele?
Grundsätzlich, wenn's dann so sein sollte, dann wird jeder sagen, genau das war der Sieg. Andererseits, glaube ich, hast du die jede Woche zu beweisen. Ja? Mhm. Und jeder Gegner weiß, dass wir gut Fußball spielen, genauso wie wir wissen, dass die anderen Gegner gut sind. Und ich glaube, dieses Spiel muss man auch wieder abhocken. Es war natürlich eine unglaubliche Geschichte, weil du bist eigentlich 2-2 und dann machst du das Tor und dann eben diese Freude. Aber ich glaube, wir brauchen jede Woche eine gute Leistung und dann schauen wir, wo die Reise hingeht.
Wie ist die Stimmung jetzt? So ein paar, ich meine, nur zur Info, wir veröffentlichen das Video, den Podcast am Freitag höchstwahrscheinlich, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, ein paar Tage sind noch hin bis zum Spiel gegen Sturm Graz, wie ist so die Stimmung, wie ist so dein Feeling, ist da die Anspannung jetzt schon groß vor diesem Sturm-Doppel, es sind jetzt wirklich die Wochen der Entscheidung?
Das will ich gar nicht. Also ich will immer so, also wir sind gestern eingestartet, wo man sagt, mit einem Training, wo man ein bisschen reinkommt, wo man ein bisschen den Rhythmus kriegt. Heute ist schon so, dass man sagt, da will man schon ein bisschen was sehen. Aber es war jetzt der falsche Weg, wenn man so anhatzen wird, ja. Mhm. Das ist, erstmal kommt es schon von uns dann, aber es muss dann in erster Linie von den Spielern kommen, aber wenn wir jetzt schon Mittwoch oder am Dienstag anfangen und ihm auf das Spiel hinweisen, ich glaube, wir haben da noch den Matchplan, wir haben da noch Dinge, taktische Dinge zum Tun. Das war, glaube ich, jetzt der falsche Ansatz, dass man da ein bisschen so pseudomäßig auch hat. Das tue ich eigentlich nicht.
Das mache ich dann.
Vor allem braucht es auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, oder? Also wenn dann vielleicht eher mehr Richtung Spieltag dann.
Genau, also ich glaube, das ist, weißt du, wenn du dann jeden Tag und so quasi so auf 100 bist, ich glaube nicht, dass das ein guter Weg ist, weil dann sind die 100 am Mittwoch und am Sonntag haben wir dann nur 60. Mhm. Aber wir brauchen 100 am Sonntag.
Das als Trainer in den letzten Jahren gegen den SK Sturm eine ausgezeichnete Bilanz. Man weiß es von Spielern, dass sie, wenn sie dann gewisse Gegner haben, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie kommen in das Stadion und laufen gegen einen Gegner auf und das funktioniert. Hat man als Trainer das Gefühl auch, dass man sagt, so, ja, Sturm irgendwie, die liegen mir als Trainer, unabhängig davon, wer jetzt eigentlich auf der Betreuerbank auf der anderen Seite sitzt?
Das ist mir eigentlich immer egal gewesen. Also ich höre dann immer die Statistiken. Wir sind, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn es weiterhin so laufen würde, aber da sind die Spieler verantwortlich, würde ich sagen. Also es ist der Trainer, bin jetzt ich halt vom LASK und auf der anderen Seite ist der Ingolitsch. Aber ich denke, ich bin jetzt nicht so, dass ich da sage, die haben eine gute Statistik. Und ich bin auch nicht der Freund davon, dass man sagt, diese Angst gegen. Natürlich, eine Statistik liegt nicht. Ja? Aber es war schlimm, wenn ich jetzt reingehe, oder man wird es dann eh hören wahrscheinlich, dass wir gegen die nicht oft gewonnen haben oder viel gewonnen haben. Aber du kannst jedes Spiel verändern, du kannst jede Statistik verändern, im Positiven oder wie im Negativen. Und wir wollen es im Positiven verändern, oftmals, und hoffentlich im Negativ.
Ich meine, um da trotzdem ein paar Statistiken reinzubringen, weil man so ist man schon rausgeschrieben, jetzt will ich es natürlich auch vortragen. Du hast einfach in den letzten 5 Spiele gegen Sturm nicht verloren. Vor allem diese Spiele mit dem WRC, die waren zum Teil wirklich überragend. Trotzdem gibt es natürlich noch die offene Rechnung vom letzten Spieltag. Spielt das vielleicht auch noch bei dir ein bisschen im Kopf mit? Ich meine, du hättest fast das Double mit dem WRC geholt. In WRC bitte.
Ja, ich hätte nichts dagegen gehabt. Und der WRC auch nicht, aber es war einfach so.
Der Hannes übrigens auch nicht, der hat den WRC und euch damals sehr hoch
platziert. Ja, super, aber wir sind es dann nicht geworden, aber ich bin kein Best, das ist Spurt und da haben es die dann besser gemacht über die Saison weg. Aber natürlich war es auch Wahnsinn gewesen, wenn es passiert wäre, aber das ist für mich Vergangenheit. Ich lebe immer im Jetzt und meine Spieler natürlich auch und was gewesen war. Das ist, wenn wir den Titel können, fantastisch. Aber wir haben ihn nicht geholt, wir haben eine tolle Saison gespielt, zweifelsohne. Aber jetzt bin ich da und schauen wir, dass wir da was Gutes noch zusammenbringen.
Aber trotzdem hast du halt im Vorjahr einen Titel geholt. Was hat das auch mit dir gemacht, mit dir persönlich? Du warst da natürlich auch sehr emotional nach dem Cup-Sieg mit dem WRC gegen Happerg. Und hast du da jetzt endlich einmal diese Wertschätzung erfahren, die du meiner Meinung nach auch in den Jahren davor schon verdient hättest?
Ja, also so ehrlich muss ich sein, weil ich glaube, ich bin ja immer so hingestellt worden, früher so als Motivationskünstler. Wenn du so lange dabei bist, dann nur mit motivieren und von dem halte ich ja gar nichts. Ja, ich halte von dem gar nichts, weil wenn ich einen Spieler motivieren muss, nicht, dass ich jetzt einen Spieler nicht motiviere, aber es ist schlimm, wenn ich reingehe und der sagt, du bist der Allerbeste und ich weiß, weil ich ein Gurkinger, dann wird das mir eh nicht glauben. Und deshalb ist es so, dass der Titel natürlich für mich nicht unwichtig war. Ja, weil ich glaube, Parapid war es zu der Zeit nicht machbar. Also da haben wir auch zweimal super Saison gespielt und da war Salzburg einfach outstanding. Die waren leider von uns weit weg. Ja. Sonst hätte es vielleicht früher kloppen können und mit einem Titel. Ja. Und deshalb war es halt für mich natürlich auch einmal schön, dass man sowas holen kann und dass man im Prinzip dann, wenn man sich eine schaufeln lässt, ich meine, ich will es nicht am Grobster stehen haben, das sicher nicht, aber zumindest ist das ein Ding, was mich jetzt nicht als Mensch besser macht oder dass ich jetzt durch die Stadt rennen kann, das nicht. Aber man hat zumindest einen Titel, aber man geht jetzt nicht damit um und sagt, du, ich habe gewonnen, du musst noch lange darauf warten, so ist es nicht.
Aber trotzdem, warum braucht der Didi Küber einen Titel, um diese Wertschätzung zu erfahren? Es gibt genug Trainer, die vielleicht keinen Titel geholt haben, die in den Himmel gelobt werden. Und bei dir halt dann trotzdem das Gefühl gehabt, schau, du bist mit der Admira aufgestiegen, hast damals eine sensationelle Saison in Liga 2 gespielt, du bist wohl eh, glaube ich, in Europa League eingezogen und du hast mit dem SKN hast als Tabellenführer übernommen und bist zu Rapid gegangen. Trotzdem ist bei mir immer das Gefühl gewesen, du musst mehr bringen am Ende des Tages als andere.
Du bist nicht deppert.
Ich weiß.
Sag,
du bist nicht deppert. Danke. Das ist ein Social.
Bitte sag ihm das nicht so oft.
Nein, es ist, ich glaube auch, dass ich mehr zum Kämpfen gehabt habe oder noch immer habe. Jetzt ist vielleicht ein bisschen, hat sich das Blatt gewendet, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Aber grundsätzlich habe ich immer zu kämpfen gehabt, hat mit meiner Person zu tun. Also so ehrlich muss man auch sagen, ich habe oftmals polarisiert. Ja, und ich bin halt nach wie vor für Medien ein gutes Ding, obwohl es gar nicht mehr sein will, sage ich jetzt ganz ehrlich. Und ich glaube, dass ich mich da weitestgehend verändert habe. Ja, aber es reicht bei mir Kleinigkeit, dass man da wieder eine große Story daraus macht. Und das war für mich immer so. Und vielleicht war ich auch in früheren Zeiten ein bisschen in manchen Dingen unüberlegt. So ehrlich bin ich auch. Man muss ja selber sich die Fehler bei sich suchen. Das habe ich auch getan. Und ich habe gewusst, ich muss mich ändern als Trainer. Und trotzdem ist es noch so, dass der, was mich nicht will, wird mich nie wollen. Und da kann ich alles gewinnen auf der Welt. Würde ich immer sagen, das ist ein Stocke. Aber mit dem kann ich gut leben. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wichtiger ist, dass meine Mannschaft an mich glaubt. Weil das ist das Entscheidende, wenn du Fußballtrainer bist.
Aber hoppala. Glaubst du nicht, dass dieses Authentische einfach auch einen Teil deiner Persönlichkeit ausmacht und auch einen Teil dessen, warum du gerade vielleicht Spieler mehr und besser erreichst als andere deiner Kollegen?
Ich habe nie anders agiert. Vielleicht früher, das gebe ich schon zu, früher war ich härter. Also früher eine Mannschaftsbesprechung, noch ein Spiel, noch einen verlorenen. Ja, da hat es schon geraschelt, gelegentlich.
Tut es jetzt nicht mehr?
Kann passieren, aber eher selten, weil im Prinzip ist es so, ich habe nie einen beleidigt, das muss ich dazu sagen, das war mir immer wichtig. Also es ist, Fußball ist für mich wichtig, aber der Mensch steht über dem Fußball für mich. Aber ich hätte jetzt nie einen Spieler beleidigt bei einer Besprechung, ja, weil das einfach nicht in Ordnung ist. Ich habe vielleicht teilweise dann Besprechungen zu lang gehalten und das ist mir auch bewusst. Ein Spieler ist aufnahmefähig und ich kann ihm nicht mit einer Besprechung, die was dann eine Stunde dauert, nach einem schlechten Spiel, wir ihn jetzt nicht besser oder schlechter machen. Und da hat sich schon einiges verändert bei mir, würde ich sagen. Aber authentisch zu sein, das ist jetzt für mich jetzt nicht die große Aufgabe. Ich bin gern Trainer und ich stehe als Chef vorn und kriege Positives, Negatives ab, aber das Entscheidende ist, dass man sich deswegen, ob man jetzt Erfolg oder nicht Erfolg hat, muss man sich nicht verändern.
Wie lange darf eine Ansprache sein, maximal?
Für einen Videoanalysten, wenn er 10 Minuten hat und wenn er drüber ist, hat er ein Problem mit mir. Weil es ist so, dass du in Wahrheit die Spieler, und das meine ich nicht besser, es ist wichtig, dass wir es kurz, prägnant auf den Punkt bringen, wo die wirklichen Sachen vom Gegner sind, auf was wir aufpassen müssen und auch die Dinge, was wir gut machen müssen. Ja, das ist auf 2 Tage dann immer wieder. Und das ist mir enorm wichtig. Und auch bei meinen Ansprachen ist es dann so, dass ich wenn es 10 Minuten sind, ist viel. Weil ich glaube, die sind eh schon im Tunnel drin, die Burschen. Du musst es dann treffen ein bisschen. Ja? Und du, für mich ist die Ansprache vor dem Spiel nicht unwichtig, aber zur Pause ist weitaus wichtiger für mich. Also das ist schon klar.
Blöd, dass wir einen Podcast machen, der eine Stunde dauert. Aber
wie kann man sich deine Ansprachen jetzt aktuell gerade vorstellen? Nehmen wir an, sind auf Englisch. Wie sehr kannst du da die Burschen noch wirklich am Punkt quasi treffen?
Also kann ich, also am Anfang war es sicher so, ich habe da, mein Englisch war in Ordnung, aber jetzt ist es so, durch die 6 Monate und muss ich mich bedanken beim Johnny, ja, der Johnny Ertl mit dem habe ich über ein Jahr hab ich Englisch-Sessions gehabt und das war wirklich sehr, sehr gut, weil es fußballspezifisch war. Das hat mir wirklich geholfen, würde ich sagen. Jetzt ist es überhaupt kein Thema mehr, würde ich sagen. Und natürlich, der eine oder andere Schmäh ist auf Deutsch besser wie auf Englisch.
Ja. Probierst du ihn dann 1:1 auf Englisch zu bringen oder lassen wir ihn dann
scheiße.
Weg?
Ja, das ist scheiße. Aber
lachen die Spieler
aber
dann
es ist mir schon passiert. Natürlich, es ist mir schon passiert und dann habe ich gesagt, Burschen, das ist jetzt so, wie man es Deutsch denkt.
Genau. Ihr müsst jetzt lachen.
Nein, also, bei mir muss keiner lachen, weil vielleicht haben wir die meisten noch nicht verstanden. Also so zu mir ist es nicht. Also bei mir ist jetzt nicht so, es heißt nicht, dass alles zum Lachen ist, sondern wichtiger ist, dass wir zuhören.
Stefan Schwab und Richie Windbüchler haben ja einen Podcast, Play to Grow, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Das stimmt, wir sind sehr einer von meinen Lieblingsspielern, ja.
Da war Stefan Paller mal zu Gast und hat die Geschichte erzählt über dich. Das ist wirklich gut. Bei einem Testspiel gegen, ich glaube, Sparta oder Slavia Prag, war sie zur Pause 0-3, 0-4 hinten und er ist zur Pause reingegangen in die Kabine und hat sich gedacht, es wird jetzt relativ unangenehm werden, aber ich schaue ihm jetzt einfach in die Augen die ganze Zeit. Und er hat sich in die Kabine gesetzt und hat dir einfach die ganze Zeit in die Augen geschaut, solange bis du ihn dann irgendwann einmal angeschrien hast und gesagt hast, was schaust du so blöd mit deinen depperten Rehaugen?
Kann sein, weiß ich nicht mehr. Das kann sein, aber ich habe vielleicht gedacht, er hat sich in mich verliebt. Ja. Das kann auch sein. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber ich war auch, also die Mannschaft habe ich wirklich gern gehabt. Das war meine erste Truppe, also meine erste Mannschaft, Admira, Amateure, viele Spieler dann nach oben gezogen, muss ich sagen. Stefan ist dann dazugekommen, der Baller. Und das war eigentlich die Mannschaft, die ich im Prinzip am meisten prägen können, weil ich die längste Zeit gehabt habe und habe heute eigentlich einen sehr guten Draht zu vielen Spielern. Das ist auch was Schönes für einen Trainer, wenn du nach wie vor mit Spielern noch einen Draht hast.
Ist eigentlich witzig, weil du bist mit der Mannschaft aufgestiegen, hast die Volley in den Europacup geführt, kann mich erinnern, damals in Salzburg war absurder letzter Spieltag, weil die Salzburger Meister gefeiert haben und ihr Europacup gefeiert haben. Da ist Zugang in dem Kabinentunnel.
Überraschend.
Dennoch hat sich eigentlich von Anfang an der Ruf begründet, Didi Kübauer funktioniert nur ein Jahr beim Verein.
Das hat irgendein Sender mal aufgebracht und viele springen auf das heute noch drauf. In Wahrheit war es so, ich habe bei der Admira 5 Jahre gearbeitet, ich habe bei der Rapid 3 Jahre gearbeitet und ist eigentlich immer besser geworden. Das hat mich nie belastet, aber natürlich, der was noch immer glaubt, der soll es glauben und soll glücklich werden, aber ich weiß ganz genau, in Österreich ist es nicht so einfach, speziell bei kleinen Clubs. Ja, es ist so, wenn ich jetzt das erste bei Admira hernehme, ich bin hingekommen, eigentlich war da der Trinkwalder, das war eigentlich nicht eine Zweitligamannschaft, das war vom Budget her, war das eine Top-Mannschaft.
Aber wenn man bedenkt, welche Spieler da im Kader waren. Also dann halt ein ganz junger Marcel Sabitzer natürlich, aber ich glaube, Gernot Plasnecker damals der Kapitän.
Ja, aber
also
nur, wie ich zugekommen bin, da war der Schoko noch Trainer und da waren es eigentlich wirklich, da waren es up to date, würde ich sagen. Und war überraschend, dass sie wirklich nicht aufgestiegen sind. Ja, also da habt ihr nie übernommen. Das Jahr darauf sind wir aufgestiegen, ist schon reduziert worden. Trotzdem habe ich noch eine gute Mannschaft gehabt und trotzdem haben es die Jungs gut gemacht. Und dann, wie wir um waren, haben wir das erste Jahr wunderbar gespielt. Also es war dann das dritte Jahr. Und dann war es einfach so, und das schreibe ich mir zu, wie wir dann aufgestiegen sind, wie wir dann in Europa gekommen sind, war der Kader ist nicht größer geworden. Ja. Aber das Problem war einfach, die Belastung ist mehr geworden. Und die Jungs haben dann mir vorgekommen, wie sie eigentlich die Meisterschaft, was das tägliche Brot ist, haben es komplett verloren aus den Augen. Und nur dieses Spiel im Europacup war wichtig. Und dann haben wir es ja, und auf einmal sind wir die Skiflock gekommen, ja. Und da waren sie noch nicht so stabil und ich habe das unterschätzt. Und das ist auch ein Lerneffekt gewesen für mich, wenn du das nochmal hast und ich habe es dann beim WRC nochmal gehabt, das habe ich dann aber in der Presse gesagt, dass das durchaus passieren kann, ist auch so passiert nochmal, ja. Und das sind halt Dinge, die was für mich enorm wichtig waren, dass ich als Trainer auch weiterlerne, ja. Bei Rapid, da gibt es, da musst du einfach das schaffen, Doppelbelastung, ja. Aber bei kleinen Clubs war es eben schwierig, oder du verlierst gute Spieler auf einmal. Ja. Verlierst einen Lindl beim WRC, bist in der Offensive 30-40% weniger, weil der einfach das Hirn war. Ja. Und das ist halt schon, das sind halt die anderen Dinge. Ja.
Eine Person, die du nie verloren hast in dieser ganzen Zeit, ist Manfred Nastl. Der begleitet dich jetzt schon seit deiner Zeit bei Admira 2, seit 2008. Wie wichtig ist da die Zusammenarbeit mit ihm? Und dass du einfach da halt, dass das ein bisschen als Duo vielleicht auch verstanden wird.
Ja, natürlich ist es so, dass wir jetzt wirklich schon sehr lange zusammenarbeiten und es ist so, wir reden ja kaum mehr miteinander, das ist lustiger.
Das ist ja eine klassische Ehe.
Das passiert bei langen Ehen oft, ja.
Ja, ich bin auch schon 20 Jahre verheiratet, ja, das kann ich nicht bestätigen.
Sehr gut, Kurve gekriegt.
Aber ich muss dazu sagen, es ist so, dass man, was das Wichtigste ist, das habe ich vom ersten Tag gesagt, dass Loyalität für mich mal alles ist. Ja, also für mich, wenn wir untergehen, gehen wir unter. Ja, und wenn es ein Problem gibt, bitte hinter verschlossenen Türen. Und das ist vom ersten bis zum jetzigen Tag immer so geblieben. Ja, und was wir sich in der Kabine sagen, das bleibt in der Kabine, aber ist mir wichtig, dass meine Mitarbeiter, wo ich überall war, den Staff, was ich habe, mir ist wichtig, dass wir eins sind. Weil wenn wir nicht schon eins sind im Staff, dann können wir das nie übertragen auf die Mannschaft. Ja, und der Mann ist das so, dass ich sage, in der langen Zeit, dass man auch vom Fußballerischen, wissen wir ganz genau, wir sind immer fast, wir sind auf derselben Seite, würde ich sagen, und oftmals in derselben Zellen. Also ohne, dass wir viel reden, wenn er auf der drüben Seite steht und ich stehe da, kann es ja sicher sein, dass der redet mit einem und er sagt, der hat dasselbe gesagt wie du. Weißt? Ja. Obwohl wir nicht geredet haben. Und ja, das ist halt schon so ein Ding, dass wir da ziemlich gleich sind. Und ja, also ich kann jetzt nichts sagen. Er ist auch ruhiger geworden, überraschenderweise. Ja, weil das war, da haben wir uns beide, haben wir sich da ein bisschen zusammenreißen müssen. Und auch er ist für mich jetzt weitaus ruhiger geworden, wie er früher war. Ja. Aber wir lieben lieben ist ein Blödsinn, wir mögen Fußball. Ja.
Warum nicht lieben? Warum liebt sie ihn nicht?
Lieben soll man seine Frau und seine Kinder und die Leute, die was man gerne um sich hat. Und Fußball ist natürlich nahe dazu, aber das geht dann zweit ein bisschen. Also wie gesagt, viele drucken es aus. Ich habe es so gefühlt, als Spieler, ja, als Trainer auch, aber ich gebe ehrlich zu, ich war lieber Spieler.
Gibt es bei euch eine ganz klare Abmachung, wer was macht bei euch zwei?
Entscheiden tue ich, das ist Fakt. Also es ist so, dass die Aufstellung, die geht nur über mich. Also das ist ganz klar, wir können reden drüber, aber grundsätzlich sind wir sich eh da oftmals einig. Ja. Es ist schon so, dass wir Dinge besprechen, was wir tun. Aber die letzte Entscheidung ist ganz klar, ich bin Cheftrainer, habe ich und haben wir eigentlich in den letzten Jahren nicht so schlecht gemacht, würde ich sagen. Aber es ist schon so, dass ich jetzt nicht sage, der Chef bin ich und ihr seid meine Untertanen, von dem bin ich weit weg. Mhm. Also es ist mir wichtig, was ich vorher schon gesagt habe, dass meine Mitarbeiter nie das Gefühl haben, klar, mein Wort zählt, aber ich will, dass die auch gerne in die Arbeit gehen. Das ist mir auch wichtig und das haben wir auch geschafft in all den Jahren, wo wir waren, dass der Staff eigentlich, habe ich heute noch mit jedem Staff, wo ich zusammengearbeitet habe, habe ich heute noch einen guten Draht.
Gibt es eine sportliche Zukunft von dir, die du dir ohne Manfred Nassl überhaupt vorstellen kannst, oder kriegt man die nur im Duo?
Ja, was soll ich jetzt sagen? Wenn ich was anderes sage, dann streiten wir morgen. Ja,
nein, stimmt natürlich wiederum.
Nein, grundsätzlich ist es schon so, dass wir, und natürlich das Ziel habe ich noch vor, auch wenn ich, jetzt nicht jünger wäre, dass man, wenn man noch die Möglichkeit kriegt, irgendwo anders hinzugehen, da sprich jetzt vom Ausland, dass man garantiert zu zweit gehen würden oder zu dritt sogar oder zu viert. Also wie gesagt, es ist schon so, oftmals, wenn du ins Ausland gehst, ist ja eben das Budget besser und da kannst du schon als Trainer auch die Leute mitnehmen. Ja? Mhm. Und da würde ich schon genau darauf aufpassen, normal, ich war mal fix dabei, da rede ich gar nicht.
Ich meine, apropos Ausland, der Lask hat in der Woche eine Kooperation auch mit Ajax verkündet. Wie wichtig ist es auch für einen österreichischen Verein, da wirklich in dieses Vereinsnetzwerk eingegliedert zu werden, dass es diesen Kompetenzaustausch gibt?
Ja, grundsätzlich, ich sage, in meiner täglichen Arbeit wird sich nichts verändern. Also es ist einfach so, wenn man dann Möglichkeiten hat, eben Spieler zu kriegen, oder dann wird man es natürlich ausschauen. Aber es heißt jetzt nicht, dass du, so ehrlich wie es mir sei, das tragen auch im Moment gerade. Mhm. Und ich glaube, schauen müssen dann schon wir, ob der passen würde oder wie auch immer. Ja, aber grundsätzlich in unserer Arbeit wird sich jetzt nicht allzu viel verändern, also in der Trainerarbeit. Ja, also das ist halt eher so eine Geschichte, wo man sagt, was ist überhaupt machbar. Ja. Mhm. Aber natürlich mit Ajax zusammenzuarbeiten ist glaube ich, nicht das Allerschlechteste.
Ich glaube, dass auch viel um Know-how-Austausch in Richtung Akademie natürlich und Übergangsbereich und so weiter geht. Das sind realistisch gesehen wahrscheinlich die Früchte, die dann irgendwann einmal dein Nachfolger erntet, nachdem du, weiß nicht,
ja, in der deutschen Bundesliga bist oder so. Da braucht man nicht viel, weil da ich habe ja eine klare Meinung. Ich denke, wir müssen wieder mehr Fußball spielen. Also ich denke, bei uns ist mittlerweile auch im Akademiebereich, und zu dem stehe ich, wird dann nur mehr taktisieren. Die Spieler dann nur mehr, die werden nur mehr verschoben, werden im Prinzip nur mehr Gegenpressing und dann kriegen wir den Ball und dann wissen sie immer, was sie mit dem Ball tun sollen. Das ist einfach das, weil wir im Prinzip ein bisschen was verpasst haben jetzt in den letzten Jahren. Also der Ball ist noch immer das wichtigste Instrument im Fußball und da müssen wir wieder zurückkommen, dass wir eben diese einzigen Anspieler kriegen, weil die sind ja komplett ausgestorben bei uns. Und nicht, dass jetzt früher zu meiner Zeit alles super war, dass wir nur einzigen Anspieler gehabt haben, aber jetzt, wenn du ein oder zwei einzigen Anspieler hast in der Akademie, da fängst du zum Warnen schon. Ja? Weil wir einfach nur in diesen Verschiebes und dieses Gegenpressing war super. Nein, Gegenpressing ist gut, zweifelsohne. Aber ich glaube, dass Fußball das Entscheidende ist und das haben wir mittlerweile ein bisschen im unteren Bereich, haben wir das irgendwo abgegeben. Und das muss wieder kommen, weil sonst wären wir überruht.
Findest du es gut, was der ÖFB da jetzt dann in den letzten zwei, drei Jahren auch wirklich an Neuerungen einmal wirklich gar nicht der Akademie, sondern im Kinderbereich gemacht hat, dass 6-, 7-, 8-Jährige zumindest 2 gegen 2 spielen, auf teilweise mehrere Tore und so weiter, um mehr Ballkontakte zu haben, um mehr Erfolgserlebnisse zu haben, oder ist das zu wenig? Oder kann das gar nicht vom ÖFB kommen, sondern muss das, weiß nicht, woher auch immer kommen?
Oder ist alles zu verkopft? Ja. Ist man zu verkopft im Trainerwesen mittlerweile?
Einfach mehr spielen. Aber ja.
Ich glaube generell, dass das Trainer auch ein Coaching betreiben, für mich persönlich. Mhm. Weil es war so, wie in unserer Zeit war es so, dass der Trainer vielleicht auch nicht der richtige Zugang, der gesagt hat, Didi, geh raus und gewinn das Spiel. Sag ich, okay, Trainer, mach ich.
Alles oder gesagt,
funktioniert. Ja, aber generell, aber für die, und die, da hat es ja nicht nur angegeben, da hat es ja 3 oder 4 gegeben. Aber ja. das ist früher einfach so, da hast du 2-mal in der Woche trainiert, wurscht, also ich rede jetzt vom Nachwuchs, ja. Mhm. Und da war einfach so, da hast Fehler machen dürfen und da hast jetzt nicht das Coaching gehabt. Jetzt ist ja jeder, der Spielaufbau muss genau durch sein, jeder muss den Lauf machen, obwohl er für den Hugo ist, der Lauf, aber er muss ihn machen, weil ihn der Trainer sehen will. Und da muss man wieder die Mitten finden. Weil ich sage zum Beispiel, meine Spieler haben Vorgaben. Ich meine, jetzt bin ich im Profibereich und oben. Ich meine, war schlimm, wenn wir keine hätten. Aber es gibt Dinge, die was sie selber entscheiden müssen. Da gibt es nicht mehr. Wenn es dann passiert ist, sagt man, boom, das sind die Laufwege, die was man einstudiert hat. Natürlich sind viele Laufwege dabei, die man einstudiert hat. Aber es sind auch Dinge dabei, was vom Spieler selbst kommt. Und das ist auch wichtig. Und unten werden die Jungs, jeder Schritt wird einer vorgesagt. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Und nicht, sie brauchen auch Vorgaben. Aber ich glaube, dass ein Spieler Fehler machen soll unten auch. Ja, und das ist aber oftmals so, dass man wieder schaut, dass das Kollektiv passt. Und da lassen wir lieber einen Spieler, der was vielleicht einmal einen Ball verliert, lassen wir lieber draußen sitzen, weil der verliert Bälle und dann rennt er vielleicht nicht zurück. Weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Aber
dann sind wir eher im Bereich Trainerausbildung, oder? Dass vielleicht die falschen Inhalte oder Werte vermittelt werden. Oder ich weiß nicht.
Jeder hat die Möglichkeit, sein Ding so zu machen, wie er es will. Du musst die Trainerausbildung natürlich so machen, wie es das vorschreiben. Und wenn du es nicht magst, hast du wahrscheinlich Bresel. Aber grundsätzlich als Trainer steht es mir dann schon frei, wie ich mit meiner Mannschaft arbeite. Das will ich schon sagen. Also ich sage ganz ehrlich, und zu dem stehe ich, würde Spieler wieder mehr spielen lassen. Ja, und nicht, dass jetzt umrennen, wo sie wollen. Es gibt schon noch Positionen, aber ich denke, dass wir da schon ein bisschen nachdenken müssen, dass wir da wieder irgendwo mehr Fußball spielen und weniger taktisieren.
Hast du ein Traineridol, wo du sagst, das taugt mir?
Als Spieler, muss ich sagen, waren es einige. Also einige im Sinne von der Siegerheld war der, was mir das erste Mal wahrgenommen hat, als Mensch. Der mich weil ich früher auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht schwer zum Händeln war, aber war nicht leicht. und der hat mir im Prinzip das Gefühl gegeben, dass ich, ob ihm jetzt wichtig war, will ich jetzt nicht sagen, aber er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich was wert bin. Mhm. Und das hat mir viel gegeben. Ja, und der Tocqueville war dann ein anderer Trainer, der versucht hat, das ein bisschen so rennen zu lassen und da müssen wir unseren eigenen Weg finden. Ja? Und wir waren da gut genug, dass wir das geschafft haben. Ja? Und Bernd Kraus habe ich auch wirklich gern gehabt, Gregoritsch. Es gibt viele Trainer, jeder auf seine eigene Art, würde ich sagen. Ja? Und ich habe mir von jedem Trainer was rausgesucht. Also was will ich? Ich wollte nie als Trainer zum Beispiel links sein. Nur weil es mir noch eine geht, dass ich da meine Mannschaft hängen lasse. Mhm. Ja, und nicht, dass ich dann vielleicht, ich habe auch sicher Fehler gemacht, also so weit bin ich ja, dass man war schlimm, wenn ich keine gemacht hätte, aber ich habe immer geschaut, die Mannschaft zu nicht dran glauben, ja, eher ich. Und das war mir auch immer wichtig, aber ich habe genügend gute Trainer gehabt und genügend schlechte. Aber das sage ich jetzt nicht.
Ja, ich wollte gerade nachfragen, aber es war mir klar, dass das nicht kommt.
Ich probiere das trotzdem,
ist wirklich klar. Meine, du lässt deine Spieler beim Blask ja wirklich spielen und du hast ja wirklich sehr kreative Spieler mit Sascha Kalajdzic, mit der Danneren, mit der Uso. Wir haben ja in der letzten Ansa-Konferenz davon gesprochen, dass es momentan so gefühlt schon das absolute Top-Offensivtrio der österreichischen Bundesliga ist. Wie sehr freut dich das, wenn du momentan die drei da vorne herumwirbeln siehst?
Es freut, glaube ich, jeden Trainer, wenn er so ein Trio hat. Aber ich will es nicht auf das reduzieren. Ich glaube, man funktioniert dann als Mannschaft. Ja? Und ich glaube, das ist dann auch das, was dann daraus entsteht. Weil nur die Stürmer allein, Du brauchst natürlich auch die Unterstützung im Mittelfeld, du brauchst auch, wenn sie Bälle verlieren, dass man dann dementsprechend gut gegen den Ball das macht. Aber es ist schon beruhigend zu sehen, dass der Sascha jetzt ins Rennen kommt. Der Samu, muss ich sagen, hat sich richtig gesteigert und der Mo Usua ist auch für mich eigentlich ein unglaublicher Fußballspieler, der sein Herz am Platz liegen lässt, der immer will, ganz gleich ob Training, Match, Sascha, ich glaube, dass viele Spieler echt das gut machen, aber ich würde es jetzt nicht immer reduzieren auf irgendwen. Mhm.
Gerade Danny Ren hat, finde ich, unter deiner Ägide eine extreme Leistungssteigerung gebracht. Also, dass der halt einen Körper hat, der sehr unangenehm ist für Gegenspieler und an Speed. Aber gefühlt hat er jetzt einfach auch das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis, dass er dann auch die richtigen Entscheidungen trifft, oder?
Na, best bin ich auch nicht deswegen. Also, er hat vorher glaube ich, immer wieder Dinge nicht so richtig gemacht. Und ich glaube, dass er auch jetzt noch besser machen könnte. Ich denke, dass er immer für mich zu viele Pausen in seinem Spiel hat. Ja, also, wenn dem auch noch arbeiten würde, muss ich sagen, ist bei ihm noch was machbar. Und ist aber jetzt, wie gesagt, ein Spieler, der physische Präsenz hat und der ja, heuer eigentlich vom Scoren wunderbar unterwegs ist. Und was die letzten Jahre nicht so war, ist für uns wichtig, weil, wie gesagt, das zweite Tor, was er da aufgelegt hat, das war schon zum Ausschauen wunderbar, weil das auch ein unglaublich guter Pass war und gerade der Sascha dann reingehauen hat. Aber jeder Spieler muss jetzt seine Fähigkeiten einsetzen. Und wenn so ein Körper wie der Samu, war schlimm, wenn er nicht einsetzt. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, der Mo hat nicht den Körper, aber der hat dann andere Skills, die was dann auch wichtig sind. Ja.
Was glaubst denn du, wie viele Spieler von deinem Kader fahren im Sommer in die Staaten bzw. Mexiko und Kanada? Sind ja doch ein paar mit dabei. Ja, also Dennerin könnte noch ja, aufspringen.
Das kann ich jetzt auch nur so sagen, Nationaltrainer entscheiden. Also beim Andres ist klar, dass der dabei sein wird mit Panama. Beim Sascha gehe ich davon aus, dass er auch dabei sein wird, weil er einfach von Woche zu Woche das besser macht, ja, und jetzt auch im Soft ist. Weiß ich nicht, wer Suriname hat es nicht geschafft. Ja.
George Bello vielleicht noch?
George Bello würde es mir auch wünschen. Ja, also ich glaube, dass er speziell am Anfang unglaublich gut gespielt, jetzt ist er leider verletzt, aber er hat es wirklich gut gemacht. Aber da ist manchmal die österreichische Liga dann nicht groß genug anscheinend. Mhm. Ja, da nimmt man lieber einen von der zweiten deutschen Bundesliga und sagt, okay, der hat jetzt gespielt bei einem namhaften Club, aber ich glaube, dass der George Bello ohne Probleme bei den Amerikanern spielen könnte.
Was hat es dir eigentlich damals bedeutet und was bedeutet es jetzt im Nachhinein, dass du eine WM gespielt hast als Spieler?
Ja, es ist selber. Also als Spieler willst du, in erster Linie mal willst du sowas bei mir, ich würde mal Bundesliga-Spieler werden, das ist das Erste. Dann willst du mal Nationalspieler werden, das ist das Zweite. Das Dritte ist, du willst ins Ausland. Und das Vierte war, Nationalteam, mit dem Nationalteam an Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft zu spielen. Alles geglückt. Leider bei der Weltmeisterschaft war es so geglückt, ja, aber dort war man speziell, ja, das war für einen Hugo, würde ich sagen.
Also deiner Meinung nach mehr drin gewesen? Ich meine, die Gegner Kamerun, Chile, ich meine, Italien, da gehst du jetzt nicht unbedingt als Favorit rein aus Österreich, aber ich meine, Chile damals auch mit guten Stürmern, wenn ich mich noch erinnere, mit Zamorano, Salas und ja. Kamerun mit Sammy Pur.
Hollande. Ja. Nein, ich glaube, das größere Problem war bei uns, dass eben die wichtigen Spieler verletzt und der Herzl hat dann mit der Zehen das Problem gehabt hat. Monatelang gespielt. Ich war eigentlich vor der WM, habe ich auch einen Syndesmosis-Bandriss gehabt und das hat fast 4,5 Monate gedauert, weil sie es nicht entdeckt haben. Der Toni, sage ich mal so, war auch nicht mehr der Toni Polster, was er 15 Jahre war und das war halt der Torjäger schlechthin, würde ich sagen, war dann auch nicht mehr so in Schuss. Und wir haben es einfach dann nicht gut gemacht. Speziell in der Offensive, würde ich sagen, war man nicht so. Defensiv war es in Ordnung, aber in der Offensive war einfach für mich, haben wir das nicht gut genug gemacht und deshalb sind wir verdient ausgeschieden. das, was die jetzige Mannschaft nicht wird.
Das wäre wahrscheinlich die nächste Frage gewesen, was traust du denen zu?
Die Vorrunde traue ich nicht zu 100% zu. Und das heißt jetzt nicht, dass das jetzt da mit Hacke Spitze 1, 2, 3 drüber kommen, das nicht. Aber ich glaube, das Schlüsselspiel wird sein Algerien. Mhm. Und da wird es dann sein, die Tagesverfassung. Weil es nicht so, dass die Algerien jetzt Algerien schlecht ist. Aber ich denke, Jordanien musst du schlagen, da reden wir nicht drüber. Und Argentinien kannst du überraschen. Ja, und deshalb gehe ich davon aus, dass wir es schaffen werden. Und dann, wenn du drüber kommst, dann kann immer alles passieren, würde ich sagen. Aber Vorrunde schaffen wir definitiv.
Wie wird dein Juni, Juli ausschauen? Schaust du da dann nächtelang Fußball durch oder sagst du, ja, ÖFB-Team und vielleicht den einen oder anderen Schlager, der Rest aber leben wir auch noch?
Ganz ehrlich, Österreich schauen wir an, aber ich stehe nicht auf am Vierenden vor. Fix nicht.
Du kannst du von uns die Einzelkonferenz Live-Watch-Party anschauen, da gibt es kein Spielbild, da kannst du nur uns zuschauen, wie wir zuschauen.
Das ist noch besser, toll. Das werde ich machen.
Ja. Genau. Passt sehr gut. Schick dir dann den Link. Okay?
Das werde ich. Bitte schicken.
Ich glaube, wir sind so ziemlich spät, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir haben nämlich nur ein paar User-Fragen vorbereitet, beziehungsweise auch würde man gerne die Zuschauer fragen, ob sie vielleicht Fragen an den Didi haben. Und ich sehe zwar keine.
Gerne Hände. Einfach aufzeigen,
einfach gehen mit einem Mikro dann zeigen, wenn es Fragen gibt, ich glaube da hinten.
Bei der nächsten gelben Karte gesperrt. Ist es bei dir im Kopf irgendwie drinnen, würdest du dein Coaching da jetzt ändern oder sagst du, ich habe einen Staff im Hintergrund, der wird das genauso schaffen, wenn ich einmal ein Spürett dabei bin?
Schaffen wir das fix, aber es ist nicht so, dass ich jetzt ins Spüren gehe. Ich glaube, dass vier gelbe Karten in Ordnung sind bei mir, würde ich sagen. ist wirklich eine deutliche Reduzierung, aber nein, weil ich gehe jetzt in den Spüren und ich muss schon noch sein, wie ich bin, aber ich bin da jetzt in den letzten Jahren ruhiger geworden, würde ich sagen, aber wenn es so sein sollte, was ich natürlich mir wünsche, dass es so ist, aber ich kann es nicht versprechen, machen wir jetzt keine Sorgen, dass der Maxi und der Mani, dass sie das Spiel nicht handeln können.
Weitere Frage vielleicht?
Wie schafft man jetzt die Balance zwischen Euphorie und Bodenständigkeit in der aktuellen Situation?
Ich glaube, das habe ich eh gesagt. Wir dürfen da jetzt nicht überbessen. Das heißt, dass man da immer so auf gehen wir und das zu, sondern im Prinzip, wir versuchen das eigentlich so zu handeln, wie wir es immer gemacht haben. In Wahrheit schon am Ende der Woche, dass wir schon ein bisschen giftiger werden. Aber jetzt nicht, dass man da so pseudotechnisch irgendwas so groß so tut oder irgendwas hinpickt oder was weiß ich, wie es amerikanisch oftmals ist. Von dem bin ich weit weg und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Ich meine, wenn wir es da nicht schaffen, war es der falsche natürlich.
Ich meine, ich glaube, jeder Spieler kann die Tabelle lesen und muss man wahrscheinlich eher bremsen vor dem Sturmspiel, als dass man es da jetzt noch extra motivieren muss, oder?
Das meine ich auch. Ich glaube, die Jungs sind ja nicht auf die Schädel geflogen, sondern die wissen ganz genau, dass sie jetzt vorübergehend, wenn man Sturmschlag, kannst du Erster sein. Das werden sie wissen, aber es ist so, mit dem, was nicht schön wäre, wenn wir es machen würden, ist ja das für die nächsten Spiele, ist ja da, bedeutet das nicht, dass wir jetzt damit Master werden. Also wir müssen nicht eben jedes Mal von Spiel zu Spiel schauen und dann wird man weit, aber es wäre nicht auch für den Schädel gut, keine Frage. Wenn du jetzt das Spiel gewinnen würdest, da reden wir nicht drüber.
Ganz vorne war auch noch eine Frage.
Didi, persönlich würde mich interessieren, was brauchst du in der Zukunft, um den LASK jetzt wirklich so konstant und nachhaltig dann wirklich vorne zu etablieren?
Ja, ist ja eine gute Frage. Ich denke, du brauchst definitiv, es kommt wieder darauf an, was passiert. Also, wenn Spieler eine gute Saison spielen, ist ganz klar, dass du dann einen Oderlass hast, dass Spieler dann weggehen. Irgendwo verständlich, ja, weil es Geld bringen. Aber du brauchst natürlich dann wiederum auch Spieler, die du dazu bekommst, dass du wieder auf demselben Niveau bist. Wenn du das nicht hast, und das, was oftmals in Österreich ein bisschen ein Problem ist, dass man in Wahrheit dann aufgrund von einer Saison auf einmal sagt, naja, das wird schon gehen. Nein, weil die Besten werden wegkommen. Und die Besten haben das Spiel irgendwo getragen. Ja? mit den anderen, die was auch gut gemacht haben. Und da muss man jetzt schauen, dass man da eine Linie hat, dass man sagt, wir müssen versuchen, wieder bei Spielern, die wahrscheinlich gehen werden, dass wir da einen guten Ersatz finden. Natürlich, sind wir im Austausch. Ja, ich gebe es nicht her, ich gebe es ehrlich zu. Natürlich, das sind Dinge, die was wichtig sind. Ja. Und dass man, die Saison geht ja dann bald wieder los. Wir sind jetzt zwar am Ende der Saison, aber die paar Wochen, was du dann frei hast, bist du ja eigentlich dann auch schon wieder in den Modus drin und musst auch versuchen, dass du im Vorfeld schon Spieler hast. Ja, und da sind wir jetzt eh am Arbeiten. Und das war schon wichtig, dass man da, am schönsten war es immer, das weiß ich auch jetzt aus Erfahrung und ganz gleich, wo ich war, dass oftmals, dass du den Kader bzw. die neue Mannschaft oder die Mannschaft, die in die nächste Saison startet, dass du es nicht am ersten Tag hast.
Wie weit involvierst du dich da? Bist du einer, der dann wirklich auch Spieler selbst aktiv beobachtet, Scouting-Berichte liest, sagt, okay, meine Priorliste wäre das, oder einer, der sagt, okay, die Position, das Profil, schaut, was findet?
Nein. Also ich habe das immer gemacht. Also mir ist sehr wichtig, dass ich meine Spieler, wenn ich ihn jetzt nicht persönlich kenne, ist mir wichtig, dass ich ihn sehe. Wenn ich ihn jetzt nicht in Natura sehe, ist schon so, dass ich mir den auf Weißkart sehr lange anschaue und alles anschaue. Und das heißt nicht, dass wir dann immer einen Treffer haben. Ja, aber die Chance ist schon so, dass du sagst, bist du dann mit dem zufrieden? Ja, und natürlich ist mir auch sehr wichtig, ein persönliches Gespräch mit einem Spieler.
Also, das ist mir enorm wichtig. Okay. Das heißt, du nimmst dann schon auch Kontakt auf und versuchst zu erklären, okay, was deine Idee ist, mal herauszufinden, okay, passt das zwischenmenschlich, charakterlich auch, so wie man sich's vorstellt.
Ich sage immer, selten passiert, dass du sagst, das ist ein fester Esel. Ja. Ist schon passiert.
Ja.
Das sage ich nicht. Aber, immer noch aber nicht. Grundsätzlich muss ich auch sagen, war schlimm, wenn ein Spieler, wenn er ein Angebot hat und wenn er zu uns kommen will, dass er soll so sein, und das ist mir auch wichtig, weil ich verspreche keinen Spieler auf der Welt, wenn er zu uns kommt, dass er spielt. Das ist das Erste, was ich jedem sage. Wir haben sich für dich entschieden, aus den Gründen, aber das verspreche ich dir auch. Das heißt nicht, dass du bei mir gesetzt bist. Das wird immer so sein bei mir. Nicht? Und auch wenn ein Spieler, den was ich kenne, ist das Erste, was ich ihm sage, ich kenne dich jetzt, ich habe dich jetzt schon zweimal zu einem Club geholt, und das heißt nicht beim dritten Mal, dass du bei mir spielen willst. Du musst deine Arbeit tun, die was du immer gemacht hast, dadurch habe ich dich ja geholt. Und das ist wichtig. Aber grundsätzlich sind die Spieler dann schon so, dass sie clever sind. Und der eine oder andere überrascht man immer, weil er eigentlich selber sagt, wo sehe ich mit dem vor. Also sie sind mittlerweile brutal vorbereitet, die Spieler. Ja, das muss man auch sagen. Weißt du, früher war es so, da hast du geredet und jetzt stellt er der Fragen. Und das ist auch eigentlich Chef für einen Trainer, wann der wissen will, nicht? Ohne dass dem jetzt die Geschichte erzählen muss, sondern der kommt für sich selbst und sagt, wo bin ich da, wie siehst du mich, was ist das? Und das ist auch ein bisschen erleichternd, würde ich sagen. Mhm.
Gibt es noch Fragen?
Meine Frage, wir waren in Salzburg dabei und ich muss echt sagen, es ist ein Wahnsinn, dass sie die Mannschaft überhaupt nicht aufgeben hat, auch nach dem 2-2 und dann wirklich nur alle dran geglaubt habe. Hast du irgendwo das Gefühl, dass, ich meine, das war früher gang und gäbe, wir sind in den Rückstand gegangen und dann war es alles so, dass du merkst, oh, jetzt hat es sich richtig abgehauen. Hast du das Gefühl, dass die jetzt so mehr oder weniger schon drüber haben, dass sie wirklich selber sagen, okay, es ist eine Tour passiert, wir geben uns deswegen nicht auf und wir glauben nach wie vor dran, dass wir das noch dran können, weil in Salzburg, das war ein Wahnsinn. Also.
Schau, so ehrlich müssen wir auch sein. Ich habe es vorher gesagt mit Mo, vielleicht ist es das, was du meinst. Wenn du das 2-2 kriegst, dann bist du irgendwo down. Aber der Mo ist dem Ball nachgegangen. Und das habe ich vorher gesagt, und der Schlager, Alex hat ihm rausgeschossen. Und so ist das Tor entstanden. Vielleicht kann man es so beschreiben. Ja? Und ich hätte die Spieler verstanden, wenn es Knick gewesen waren. Aber das ist dann so, du merkst, dass er eine positive Energie drin ist. Und das sind auch die Siege, dann, die was dann umso schöner sind. Hat es dir gefallen? Dann machen wir es nochmal, hoffentlich. Aber ehrlich, ich brauche nicht jede Woche, weil dann reise ich ein paar Angel.
Noch eine Frage? Klappt nicht, dann hätten wir noch zwei User-Fragen, die ich noch gerne vortragen würde. Da gehen wir jetzt ja nicht alle durch. Vom Matzler 22 finde ich ganz interessant. Wovon träumt Didi Kübauer, wenn er schläft?
Ganz ehrlich, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wann ich meine Frau erzählt mir, man träumt meine Kinder auch. Und ich bin immer dann immer in der Früh und denke mir, ich habe keinen gehabt.
Vielleicht hast du dir all deine Träume schon erfüllt.
Nein, also Träumen ist eins für die wichtigsten Dinge. Ja, also da wird ja jeder Traum wieder aufgehen. Aber wenn du realistische Träume hast, die auch alle noch in Erfüllung gegangen sind, ist es auch in Ordnung.
Findest du dann Träume, wenn dich deine Kinder, zum Beispiel wenn deine Kinder dir erzählen, was sie geträumt haben und dich dann fragen?
Na, vielleicht wird es klar geworden, aber jetzt ist 22 und 19 und 19 und 10, das sage ich Papa.
Ja. Passt schon, Papa. Ja.
Der Stefan0105 via Instagram hat die Frage gestellt, welchen Verein wollen Sie in Ihrer Trainerlaufbahn noch unbedingt trainieren?
Gut, das ist Liverpool, aber die denken fix an mich.
Aber man darf ja träumen, oder?
Ja,
aber ich bin ja Realist, ich weiß ja ganz genau, das ist der Club, der was mich immer fasziniert hat. Ja, also speziell wie der Klopp dann dort Trainer geworden ist, bin ein riesiger Klopp-Fan gewesen und die Emotion dort, was dort herrscht, ist eine andere Welt, würde ich sagen. Und jetzt haben sie einen Top-Trainer für mich und hat Breseln, aber ist für mich ein Top-Trainer.
Mich wundert es, ich hätte die jetzt eher in La Liga gesehen. Also aufgrund natürlich deiner Vergangenheit zu Real Sociedad, aber der da bei Barca oder Atletico vielleicht?
Atletico auf jeden Fall. Ja. Ich bin Atletico-Fan, gebe ehrlich zu, weil der Fußball, er war gestern, natürlich haben sie mit viel Klicks ans Weiterkommen, aber mir danken die Clubs mehr, obwohl Barcelona natürlich zum Ausschauen besser ist, aber ich glaube, dass der Simeone auch in den letzten Jahren ein bisschen eine Wandlung in sein Trainerwesen gehabt hat. Also nicht, dass er im Prinzip ein bisschen offensiver spielt. Früher oder hat er sich einbunkert, gegen Barca nicht einbunkern, ist vielleicht eh der falsche Zugang. Mhm. Aber grundsätzlich ist es schön, dass dann eben so eine dritte Kraft gibt in Spanien, die was ein bisschen ärgern kann.
Mhm. Und nicht einmal Oasis macht Man City sexy, oder wie?
City, mein Leben nicht. Also City ist ein Club, tut mir leid. Nochmal, wir reden da von einem unglaublich guten Club, aber der gibt mir gar nichts.
Mir auch nicht. Das ist ein Plastikfan.
Mir auch nicht.
Und jetzt ganz abschließende Frage, die ist uns gekickt worden. Wir wollten das eigentlich als Frage des Tages stellen und ich nehme es jetzt einfach her, damit wir diese Frage noch dir stellen. Wenn du dir entscheiden müsstest, ich gebe dir den Cupsieg jetzt der Fix oder du hast am letzten Spieltag den Matchball zum Meistertitel und hast das selber in der Hand. Was würdest du nehmen?
Wenn ich Cupsieg schon habe?
Ja.
Entweder der Cupsieg.
Also wie gesagt, es ist so, ein Titel war fantastisch, war noch viel schöner, aber es ist immer so, da bin ich fällt mir jetzt das Wort nicht ein. Schauen wir, was passiert. Also natürlich, ein Titel war super und zwei waren umso schöner, aber es kann auch genauso passieren, wenn wir beides nicht gut machen, dann stehen wir mit null da und dann hätte ich gerne die Reaktionen erleben, was dann kommen wird, ja? Was man dann falsch gemacht hat. Und das ist das, an das wir nicht denken wollen. Also wir denken jetzt extrem positiv und alles andere war schlimm, wenn man jetzt so einen Gedanken hätte. Und das ist auch das, was ich meinen Spielern immer mitgeben will. Wir denken jetzt an Dinge, die was negativ waren. Also die sind aus unserem Schädel draußen. Und speziell aus meinem.
Danke dir, Didi. Das war Ansa-Konferenz Spezial mit dem kommenden Doublesieger Didi Kübauer. Danke.
Ansa-Konferenz, der Videopodcast über den österreichischen Fußball auf der Lola 1 App, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.